7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 25. Juli. Die 31. Kalenderwoche scharrt mit den Hufen und wartet unter anderem mit den Quartalszahlen von Mercedes-Benz, BMW und BASF auf. Einen besonderen Fokus legen wir jedoch auf die US-Notenbank, denn es steht die Zinssitzung des Offenmarktausschusses FOMC an. Und die Federal Reserve interessiert ja nicht nur die Märkte in diesen Zeiten besonders. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent, sowie Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Zunächst aber blicken wir zurück auf ein Ereignis, das in der laufenden Woche viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Denn vor wenigen Tagen hat mit SAP das größte DAX-Schwergewicht Zahlen vorgelegt. Und da lohnt sich ja immer ein genauer Blick. Den hat meine Kollegin Sabine Reifenberger geworfen. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Sabine, SAP hat ja eine lange Erfolgsserie hinter sich. Doch bei den Zahlen fürs zweite Quartal muss man nun sagen, große Euphorie kam diesmal nicht auf.
Nee, die Erwartungen waren erneut hoch und SAP hat sie nicht alle getroffen. Also die Analysten hatten zum Beispiel beim Umsatz in Cloud- und Softwaregeschäft mit 7,99 Milliarden Euro Umsatz gerechnet. SAP hat geliefert, aber eben nur 7,97 Milliarden. Das ist immer noch ein Plus von 11%, aber die ganz große Euphorie, wie du richtig sagst, die gab es dieses Mal eben nicht.
Okay, aber was sind denn die Gründe für diese gedämpfte Stimmung?
Der Finanzchef Dominik Asam hat dazu ein bisschen Einblicke gegeben und ihm zufolge sorgt vor allem die Unsicherheit in der US-Zollpolitik dafür, dass eben viele Kunden zögerlicher werden, besonders der öffentliche Sektor in den USA und auch Industriekunden sind wohl sehr zurückhaltend. Wenn die Unternehmen nicht wissen, was zolltechnisch auf sie zukommt, dann schieben sie eben große IT-Entscheidungen eher mal auf die lange Bank.
Okay, Verunsicherung wegen der Zollpolitik, das ist ja der rote Faden, durch den wir uns seit Wochen hangeln. Das hat ja auch Auswirkungen auf den Dollar.
Genau, und auch das trifft die SAP. Der Dollar hat ja infolge der Handels- und Fiskalpolitik von Trump abgewertet. Und jetzt muss man wissen, die Vereinigten Staaten sind für SAP ganz zentral. Auf die USA entfällt nämlich ein Erlösanteil von mehr als 30%. Und Währungsschwankungen haben deshalb eben auch großen Einfluss auf die SAP-Bilanz. In Waldorf rechnet man damit, dass die Währungsschwankungen zu einer Belastung von 3,5% bei den Cloud-Erlösen führen könnten und den operativen Gewinn, den dürften die Währungsschwankungen voraussichtlich um 3% drücken.
Okay, das ist ja schon mal spürbar. Welche Erwartungen hat man denn nun bei SAP nach dem zweiten Quartal für den Rest des Jahres?
Also was man ganz klar sagen muss, das Geschäft mit Abo-Software über die Cloud, das bleibt der Treiber im SAP-Geschäft. Der Umsatz in diesem Bereich ist im zweiten Quartal um 24% angezogen. Auch der Auftragsbestand mit Blick auf die kommenden 12 Monate, der ist nochmal deutlich gewachsen. Das ist natürlich gut, weil es gibt eine gewisse Planungssicherheit. Und insgesamt hat SAP im zweiten Quartal auch keine schlechten Zahlen vorgelegt, um Gottes Willen. Es gab einen Umsatzplus von 9% auf 9,03 Milliarden Euro. Der Nettogewinn hat sich nahezu verdoppelt auf 1,75 Milliarden Euro. Am Ausblick für das Gesamtjahr hat SAP auch nochmal festgehalten. Allerdings hatten manche Analysten auch auf eine Prognoseanhebung gehofft. Die gab es eben nicht. Und der Finanzchef Dominik Asam hat gesagt, mit Blick auf das zweite Halbjahr sei man vorsichtig optimistisch.
Nun aber zur kommenden Woche. Und da richten sich viele Blicke auf die zweitägige Sitzung des Offenmarktausschusses. Und es sind bewegte Zeiten für die US-Notenbank Federal Reserve. Und zu diesem Thema habe ich heute unseren währungspolitischen Korrespondenten Martin Pirkel bei mir. Hallo Martin.
Hallo Franz.
Martin, bei der Fed ist ja momentan so einiges los, auch jenseits der konkreten geldpolitischen Maßnahmen. Da wird ja um die Unabhängigkeit der Notenbank von der Politik gekämpft. Lass uns das mal einzeln durchgehen und erstmal mit der Zinspolitik starten. Was ist denn an der Front zu erwarten?
Ja, die Fed wird mit ziemlicher Sicherheit erneut ihre Zinspause verlängern, also keine Zinssenkung verkünden. Allerdings ist die Situation schon ein wenig anders als noch in den vergangenen Monaten bei den verschiedenen Zinsentscheiden, weil inzwischen das Lager innerhalb der Fed, die sich eine Zinssenkung vorstellen kann, größer wird. Zum einen verweisen sie darauf, dass die inflationären Effekte der Zölle vielleicht doch nicht ganz so groß sind, wie man zunächst angenommen hat. Und zum anderen stellen sie zunehmende Abwärtsrisiken am US-Arbeitsmarkt fest. Und der ist ja für die Fed von größerer Bedeutung, weil sie anders als beispielsweise die EZB ja ein duales Mandat hat, also nicht ausschließlich auf Preisstabilität schaut, sondern eben auch auf die Vollbeschäftigung. Noch ist allerdings das Lager innerhalb der Fed, das lieber mit Zinssenkungen warten will, größer. Zu diesem Lager gehört auch Fed-Chef Jerome Powell. Von daher kann man davon ausgehen, dass mit ziemlicher Sicherheit, wie gesagt, eine Zinspause anstehen wird.
Okay, also weiterhin Zinspause. Das wird ja dem US-Präsidenten Donald Trump nicht so recht schmecken. Der legt sich da auch immer wieder mit Jerome Powell an und kritisiert ihn stark. Wieso dringt Trump denn seit so langem immer wieder auf Zinsschritte?
Ja, das dürfte vermutlich daran liegen, dass niedrigere Zinsen ja grundsätzlich sehr positiv sind für die Konjunktur und auch für den Aktienmarkt. Beides sind Faktoren, die für die Politik relevant sind. Trump möchte natürlich als Präsident dastehen, der die US-Wirtschaft zum Boom bringt und jetzt nicht als derjenige, der sie in eine Rezession führt. Das ist allerdings ein bisschen zu kurz gedacht von Trump, weil es natürlich nicht nur auf das Zinsniveau ankommt und niedrigere Zinsen, wenn gleichzeitig die Inflation stark steigen würde, das wäre kontraproduktiv, weil eben Preisstabilität auch eine wichtige Voraussetzung für wirtschaftliches Wachstum ist.
Ja, und da stehen ja auch immer wieder diese Zölle, die Trump ankündigt oder durchsetzen will, im Weg, gerade was Preisstabilität angeht. Aber er äußert sich ja, wie gesagt, immer wieder sehr unzufrieden mit der Federal Reserve und ihrer Geldpolitik. Und in dieser Unzufriedenheit hat er immer wieder Powells Position in Frage gestellt. Dabei hat er ja eigentlich Powell als Notenbankchef selbst installiert. Doch die ganzen Diskussionen, die Trump vom Zaun bricht, beschädigen die Institution Fed als solche. Und es geht ja um eine grundsätzliche Frage, nämlich um die nach der Unabhängigkeit der Notenbanken.
Genau, auch bei diesem Thema ist Trump ähnlich erratisch wie bei den Zöllen. Er ändert quasi täglich seine Meinung, ob jetzt Paul vorzeitig gehen sollte oder doch im Amt bleibt bis zum Ende seiner Amtszeit. Die läuft ja bis Mai noch kommenden Jahres. Dann steht sowieso ein Wechsel an bei der Notenbank. Wenn jetzt Trump allerdings eben diese Unabhängigkeit der Notenbank in Frage stellt, indem er vorzeitig auf einen Wechsel dringen würde, dann hätte das größere Folgen am Finanzmarkt, weil dann Investoren eben mit einer deutlich höheren Inflation mittelfristig rechnen würden als bei einer unabhängigen Notenbank. Und das wiederum wäre gerade für die USA, die ja eine nicht gerade nachhaltige Fiskalpolitik betreibt, schlecht, weil eben dann Investoren aufgrund der Inflationserwartung deutlich höhere Zinsen verlangen würden für beispielsweise Staatsanleihen. Und deswegen spielt da Trump durchaus mit dem Feuer.
Okay, also du hast ja auch schon gesagt, dass die Finanzmärkte da empfindlich reagieren könnten. Wie geht es denn da jetzt weiter? Ich meine, einerseits mit Blick auf die Geldpolitik der Fed, aber andererseits auch insbesondere, was die Personalie Powell angeht.
Ja, ich fange mal mit der Personalie Powell an. Die letzte Äußerung von Trump war, dass es ohnehin nur noch 8 Monate seien, bis Powell von sich aus abtritt. Das könnte man jetzt auch gut aussitzen. Das würde also dagegen sprechen, dass er es versuchen würde. Wobei man auch sagen muss, dass die Aussage nicht ganz stimmt. Es sind nämlich 10 Monate, wenn man genau nachrechnet. Da gibt es dann auch wieder Spekulationen, ist darin irgendeine Botschaft enthalten, eine versteckte von Trump? Oder ist es einfach ein Fehler? Ich tendiere dazu, dass es einfach ein Fehler ist und nichts zu bedeuten hat. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass, man weiß natürlich nie genau, aber ich glaube grundsätzlich, dass Trump das abwarten wird, bis es zu dem Wechsel kommt, weil so lange ist es nicht mehr hin und ein Wechsel hätte eben erhebliche Risiken und auch juristischer Natur, da eben offen ist, ob der zweifelhaft sogar, ob Trump damit durchkäme, wenn er jetzt Powell absetzt, weil dafür bräuchte er sogenannten triftigen Grund. Und zwar ja, überlegt er, ob Betrug ins Spiel sein könnte beim Thema Renovierung der Fed-Zentrale, weil da eben die Kosten deutlich höher sind, aber kann mir nicht vorstellen, dass das juristisch standhalten würde, wenn er das als Begründung nehmen würde.
Und die Geldpolitik?
Genau, die Geldpolitik ist ein bisschen schwieriger fair zu sagen, weil du hast es ja eben schon angesprochen, die Zölle sind da ein wichtiger Faktor beim Inflationsausblick und da ist eben unklar, was kommt jetzt am Ende bei raus bei den Verhandlungen mit den verschiedenen Ländern. Es gibt zwei erste Einigungen, wobei man auch da ja nie weiß, wie sehr die Bestand haben. Und teilweise kennen wir auch die Details ja gar nicht, sondern eben nur irgendwelche Meldungen, dass es Einigungen gibt. Und mit vielen anderen Staaten, wie beispielsweise der EU, haben wir noch überhaupt keine Einigung. Von daher ist da viel Unsicherheit. Aber ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass früher oder später eine Zinssenkung der Fed anstehen wird, vielleicht sogar schon dann im September.
Okay, dann halten wir mal fest. Trump hält die Welt in Atem, also auch in dem Bereich Geldpolitik und US-Notenbank. Das hätte da natürlich auch viele Folgen für uns hier, auch auf den Finanzmärkten. Aber vielen Dank erstmal, Martin, für den Überblick über die Themen, die jetzt im Zusammenhang mit der anstehenden Offenmarktausschusssitzung in der kommenden Woche wichtig sind.
Sehr gerne.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche noch weitere spannende Termine. Die hat sich meine Kollegin Sabine angesehen. Sabine, am Mittwoch und Donnerstag legen zwei große Autokonzerne frische Zahlen vor. Das sind die Premiumhersteller Mercedes-Benz und BMW. Beide haben schon bessere Zeiten erlebt. Generell hat man den Eindruck, dass gute Nachrichten aus der Autobranche eher selten geworden sind.
Das ist so, die muss man wirklich suchen. Die Branche steht vor vielen Herausforderungen. Die Konjunktur schwächelt in wichtigen Märkten. Der Preiswettbewerb wird härter. Auch hier das allgegenwärtige Thema Zölle der USA. Und zugleich müssen Milliarden in die Elektromobilität investiert werden. Das alles drückt auf Absatz und Gewinn.
Okay, was heißt das konkret für den Absatz von Mercedes-Benz und BMW?
Also Mercedes-Benz hat im zweiten Quartal rund 547.000 Pkw und Transporter verkauft. Das waren 9% weniger als von April bis Juni im Jahr zuvor. Dagegen erzielte BMW einen ganz leichten Zuwachs von 0,4%, etwa 621.000 Pkw. Das lag daran, dass insbesondere die Marke Mini um ein Drittel zugelegt hat. Da ist die neue Modellfamilie jetzt voll verfügbar. Die kam offenbar ganz gut an. Der Absatz bei der Kernmarke BMW hat allerdings auch 2,6% verloren.
Also ein gemischtes Bild bei BMW, aber bei Mercedes-Benz klingt es ja so, als ob man an das Ergebnis keine allzu großen Erwartungen hegen sollte.
Das ist wohl so. Vor kurzem gab es bei Mercedes-Benz auch schon eine Vorabveranstaltung, einen sogenannten Pre-Close-Call. Und die Analysten der UBS berichten, dass das Management da schon eher vorsichtig geklungen habe. Die Branche hat die US-Zölle ja als großen Unsicherheitsfaktor, der einkalkuliert werden muss. Und Harald Wilhelm, der Finanzvorstand von Mercedes-Benz, der hat vor einigen Wochen schon mal gesagt, dass ein Importzoll von 27,5% für Autos die Marge des Segments Cars in diesem Jahr um rund 3 Prozentpunkte senken könnte. Das wäre schon erheblich. Ohne Berücksichtigung der Zölle erwartet man da eine um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge von 6-8%.
Okay, klingt hart. Wie sieht es denn bei BMW aus?
Da ist im Autogeschäft eine Spanne von 5-7% EBIT-Marge angepeilt. Allerdings sind in dem Ausblick auch nur die US-Zölle berücksichtigt, die bis Mitte März in Kraft waren. Und der zusätzliche Zoll von 25%, zusätzlich zu den zuvor erhobenen 2,5%, der kam eben auch erst im April.
So, von einer Sorgenbranche zur nächsten, denn auch in der Chemieindustrie, da sind die US-Zölle das zentrale Thema. Am Mittwoch legt BASF die Zahlen für das erste Halbjahr vor. Und das ist gar nicht so lange her, da hat der Konzern ja die Prognose gekürzt.
Genau, und damit ist BASF auch in prominenter Gesellschaft. Auch die Wettbewerber Covestro und Brenntag haben die Erwartungen gesenkt. Das kam nicht völlig überraschend, muss man sagen, hat aber natürlich an der Börse trotzdem für deutliche Kursverluste gesorgt.
Okay, und die Gründe sind dann vermutlich die üblichen.
Richtig, neben den, du ahnst es, Zöllen, sind es die makroökonomischen und geopolitischen Risiken und Unsicherheiten. Und dadurch, heißt es bei BASF, werde im Jahr 2025 die Marktnachfrage nach Chemieprodukten weniger stark ausfallen als bisher erwartet.
Ja, nun ist ja diese Branche schon lange sehr gebeutelt. Gibt es denn irgendwo Licht am Ende des Tunnels?
Also der gesamten Branche fällt es im Moment doch recht schwer, da einen mittelfristigen oder gar einen langfristigen Blick zu wagen. Erste positive Impulse erhofft man sich von den geplanten Absenkungen der Stromsteuer. Bei BASF konkret wird voraussichtlich jetzt erstmal das Segment Chemicals noch unter negativen Währungseffekten und niedrigen Preisen zu leiden haben. Und die Bereiche Agricultural Solutions und Surface Technologies, die haben zuletzt zumindest Mengenwachstum vermeldet.
Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Dienstag wird am Bundesgerichtshof BGH in Karlsruhe über Verbrauchansprüche auf Zinsen aus Prämiensparverträgen verhandelt. Der Sparkassenverband Baden-Württemberg hält derweil in Stuttgart eine Pressekonferenz zu den Halbjahreszahlen ab. Zur Wochenmitte wird das DIW-Konjunkturbarometer in Berlin veröffentlicht. Am Donnerstag wird am BGH das Urteil zur Urheberrechtsklage von Axel Springer gegen Adblocker erwartet. Zudem stehen die Zinsentscheide der Bank of Japan und der bulgarischen Nationalbank an. Und zum Wochenabschluss sind die Börsen in der Schweiz wegen des Nationalfeiertags geschlossen. Und am EuGH in Luxemburg wird ein Grundsatzurteil zu Entschädigungsansprüchen im Dieselgate-Skandal erwartet. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 24. Juli. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie sich gut am bevorstehenden Wochenende.
Genau. Und wenn Sie mögen, können Sie sich auch auf das Finale der Frauenfußball-EM freuen. Franz, hast du es verfolgt?
Ich habe einige Spiele gesehen, war echt sehr ansehnlich. Guter Sport, wie ich finde. Ich hoffe nur, dass die Kommentatoren irgendwann davon abkommen, ständig von einer Mannschaft zu reden.
Ja, das stimmt. Vorschläge für das Wording werden entgegengenommen.
Team.
Und wir hören uns, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag um 7 Uhr wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.